Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Und heute haben wir in unserem Talk das Thema nachhaltiges Bauen. Und dazu spreche ich mit Daniel Fügenschuh, dem Präsidenten der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen in Österreich. Österreich ist fertig bebaut. Das ist der Titel eines Forderungspapiers der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen. Und jetzt frage ich mich, wie kann Österreich fertig bebaut worden sein? Allein Wien, der Stadt, in der ich lebe, hat in den letzten 15 Jahren einen Zuzug gehabt von 300.000 Menschen. Das ist so viel wie die Stadt Graz in etwa. Also wie kann die Stadt fertig bebaut sein? Wo würden all diese Menschen sein, wenn wir sie nicht erweitert hätten? Genau diese Fragen möchte ich heute mit Daniel besprechen. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Mein Name ist Daniel Fügenschuh. Ich bin hauptberuflich Architekt und habe mein Büro in Innsbruck. Als Präsident bin ich zusätzlich gewählt im Ehrenamt sozusagen und habe in einer Periode von 4 Jahren diese Tätigkeit übernommen. Ich war schon vorher in der Bundeskammer engagiert und sehe das als zusätzliches Mittel, die Inhalte, die ihr auch vermittelt, abgesehen von der Architektur, von der gebauten Umwelt, auch politisch anzusprechen und besser umsetzen zu können.
Bevor wir jetzt in die Inhalte des Bauens gehen und Infrastruktur und ob und wie Österreich fertig bebaut ist, lernen wir uns mal kennen. Deswegen fangen wir mit ganz einfachen Fragen an. Ich frage dich mal, was wolltest du als Kind werden? Viele wollen ja Architekt werden, aber war das dein Berufswunsch schon als Kind?
Also kommt aufs Alter drauf an. Ich habe schon einige Ziele gehabt. Aber je weiter ich dann zum Ende der Schulzeit hinkommen bin, war das schon ein interessantes Thema, wobei ich jetzt nicht direkt Architekt sein wollte. Aber das ganze Umfeld, also die Umwelt, die einem umgibt oder auch Gebäude eingeschlossen, das war schon immer interessant für mich in der Zeit zumindest, wo man konkretere Überlegungen anstellt, was man denn so machen möchte im Leben.
Und für viele tritt ja dann so die Ernüchterung ein, wenn man dann den Berufswunsch des Kindes in dem Erwachsenenleben erlebt. Glaubt ihr das?
Naja, das Faszinierende ist eigentlich, dass damals, also wir reden da ja von den 80er Jahren, wo ich diese Überlegungen angestellt habe, die Themen, die uns heute beschäftigen, schon Themen waren. Und dass wir also jetzt wirklich fast seit vielen Jahrzehnten eigentlich sehr, sehr langsam weiterkommen sind. Also Nachhaltigkeit im Sinne von auch von sozialer Nachhaltigkeit oder baukultureller Nachhaltigkeit und natürlich ökologische Themen sind damals eigentlich schon ganz präsent gewesen. Vor allem in der Schulzeit haben wir uns sehr viel damit auseinandergesetzt. Und wie wenn das bis heute verschoben worden ist, ist es immer noch ein Thema. Nur die Zeit läuft langsam aus. Wir sehen, dass es wirklich gravierende Folgen hat und dass wir Handlungsbedarf haben, schnell Dinge umsetzen müssen, um hoffentlich noch überhaupt die Situation retten zu können.
Die Folgen des Nichthandelns sind ja letztlich die Erderwärmung, Erhitzung. Oft wird es unter dem Begriff Klimaschutz zusammengefasst, obwohl wir das Klima ja eigentlich nicht schützen müssen, sondern uns Menschen. Aber es ist eben ein gängiger Begriff. Was bedeutet Klimaschutz für dich?
Ja, man sieht vor allem an Katastrophen und Starkwetterereignissen, dass es eben Handlungsbedarf gibt und man hätte das früher machen sollen, den Klimaschutz. Abgase zu beschränken oder Treibhausgasemissionen zu beschränken, da war man einfach zu fahrlässig. Ja. Man hätte sich das viel bequemer eigentlich auch machen können und Schritt für Schritt diese Maßnahmen setzen, die jetzt zu stärkeren Einschränkungen führen, die jetzt einen enormen Zeitdruck umzusetzen sind. Und das hätte man viel besser machen können. Da gibt es auch gute Beispiele dafür. Man sieht es oft im Urlaub, wenn man zum Beispiel in Dänemark oder in Amsterdam unterwegs ist oder auch im Süden, wo die Leute immer noch es schaffen, fußläufig ihre täglichen Wege umzusetzen. und nicht jedes Mal im Auto von der Tiefgarage zur anderen Tiefgarage fahren müssen, nur um die Kinder in die Schule zu bringen oder um den täglichen Lebensmittelbedarf zu besorgen.
Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, und das machen wir gleich, würde ich gerne noch wissen, unter einem Architekt kann sich jeder was vorstellen, ich auch, und dann Ziviltechniker schon weniger. Was machen Ziviltechniker?
Ziviltechniker ist ein Begriff, der zurückgeht auf die Monarchie. Also es ist irgendwann mal per Dekret dieser Beruf eingeführt worden. Der Techniker war wohl vorher ein rein militärischer Beruf und dann hat es den Ziviltechniker gegeben. Und unsere Berufsgruppe heißt immer noch per Gesetz so und damit auch die Bundeskammer für Ziviltechnikerinnen. Es ist relativ einfach, es sind alle Architektinnen dabei, aber auch viele Ingenieurberufe, wie zum Beispiel Bauingenieure, die Statiker, Tragwerksplaner, aber auch es gibt auch Chemiker und ganz viele andere Sparten, die in dieser Gruppe zusammengefasst sind. Und insofern ist die Thematik für uns eben auch eine Querschnittsmaterie. Wir decken also das Thema gesamtheitlich ab. Spannend ist auch, dass wir als Berufsgruppe damals schon als verlängerter Arm der Behörde gesehen worden sind. Also man kann wie ein Amt, wie eine Behörde auch mit unserem Stempel Dokumente ausstellen. Ich persönlich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht, aber die Möglichkeit besteht, die rechtliche Möglichkeit besteht. Und der zweite Aspekt ist, dass wir eben beeidet sind. Ähnlich wie bei den Ärzten geht es also darum, auch das Allgemeinwohl zu beachten und nicht darum, rein kommerziell unseren Beruf auszuüben. Und diese Verantwortung führt auch dazu, dass wir in der Klimakrise auch auf solche Belange hinweisen sollten.
Genau das greife ich auf, weil ihr habt ja da schon einen ziemlich steilen Sager geliefert, der für sehr viel Medienecho auch gesorgt hat. Ihr habt gesagt, Österreich ist fertig bebaut. Yeah. So, ist Österreich fertig bebaut?
Sprachlich differenzieren muss man zwischen bebaut und gebaut. Ja, es wird natürlich weiter gebaut werden müssen. Auch das Beispiel mit der Zuwanderung oder die Bevölkerung wechselt auch Wohnorte und so weiter. Natürlich braucht man weiterhin Gebäude. Aber die Frage ist, brauche ich dazu mehr Grünland? Es gibt genug Bauland, es gibt auch genug andere Mittel, wie man bauen kann im Bestand. Im Sanieren zum Beispiel oder Neunutzung von Bestandsgebäuden, qualitätsvolles Nachentwickeln von bestehenden Siedlungsräumen. Und genau da braucht man eben hochqualifizierte Planer und Planerinnen. Und das ist genau das, was wir dann machen können. Also die Vorstellung, dass Architektinnen nur in der grünen Wiese bauen können, stimmt natürlich nicht. Auch das Beispiel mit dem Zuzug in Wien. Ja, Wien ist eine 2-Millionen-Stadt, 300.000. Das ist relativ gesehen eine überschaubare Größe. Es gibt viel schneller wachsende Städte, die auch dieselbe Problematik haben. Aber im Siedlungsraum, man sieht es ja auch im Umfeld der Arena ganz gut. Die Arena selber ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Da hat man es auch geschafft, mit einem Bestandsgebäude, das eigentlich keinen Nutzen mehr gehabt hat, eine neue Funktion und eine neue Definition des ganzen Areals zu schaffen. In diesem Fall ist es ein sehr hochwertiger Freizeit- und Kulturbereich, der für das umliegende Viertel, aber auch für die ganze Stadt essentiell ist. Und das könnte man durchaus mit anderen Funktionen auch mischen, mit Wohnraum, Studierendenwohnhäuser oder Ähnliches. Und da kann man sehr viel rausholen.
Also letztlich verstehe ich das so, dass wir in der Infrastruktur, die schon gebaut sind, erweiterte Möglichkeiten nutzen. Also das heißt, umbauen, verdichten, wie man das dann nennt. Gib uns ein paar Beispiele. Was haben wir die Arena?
Es gibt Beispiele, das Einfamilienhaus ist als Einzelobjekt vielleicht oft ein Ziel für viele Personen, dass die möchten gerne in einem Einfamilienhaus wohnen. Wenn man sich aber die massenhaften Siedlungen dann anschaut, wo es keinen sinnvollen Fußläufige, keine Verbindung zu Schulen gibt oder keine Nahversorgung, wo man alles mit dem Auto machen muss oder wo sich auch die Lebenssituation vielleicht ändert, die Kinder ziehen aus, das Haus ist eigentlich leer, Da sieht man, dass diese monofunktionalen Strukturen schlecht funktionieren. Und da hat man ein Qualitätsmanko. In diesen Quartieren muss man zum Beispiel eine qualitätsvolle Innenentwicklung herbeiführen. Das heißt nicht, dass man den Bautypus nicht mehr verwenden wird, sondern man wird eben auch öffentliche Plätze dort unterbringen müssen, öffentliche Funktionen dort gut platzieren, Mobilitätskonzepte sich ausdenken, dass man eben nicht nur mit dem Auto sich bewegen kann, sondern eben auch dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt zum Beispiel umsetzen kann, also dass man in einem vernünftigen Ausmaß, also bis maximal 15 Minuten, Dinge erreichen kann, wie zum Beispiel den Arbeitsort oder Freizeitgestaltung und so weiter, dass man das also, wie man es eben schätzt auch, jetzt im eigenen Umfeld oder im Urlaub vielleicht, wenn man selber nicht zu Hause ist.
Also das heißt, ihr baut so eine Reihenhaussiedlung um in ein Dorf?
Fachlich der Begriff ist verdichteter Flachbau. Da gibt es Konzepte, wo also Einfamilienhäuser nicht mit einem 8 Meter, also 2x4 Meter Abstand von der Grenze errichtet werden, sondern auch zum Teil zusammen verbunden sind. Das stört jetzt gar nicht im täglichen Leben, wenn man das geschickt plant eben. Aber man braucht plötzlich nur mehr halb so viel Grund oder sogar weniger. Und da ist man durchaus auch eben ressourcenschonend im Umgang mit Boden unterwegs. Man muss nicht unbedingt in Blöcken wohnen. Man sollte ja weiterhin die ganze Vielfalt anbieten können.
Sag mal, gerade ein Beispiel vom eher nicht urbanen Raum, also ein bisschen draußen. Jetzt direkt hinter der Arena, da stehen 3 neue Gebäude, 2 Hochhäuser, schauen alle gleich aus, alles Stahl, Beton, Glas. Ist das nachhaltiges Bauen für die Zukunft, was wir da gerade machen?
So in der Form sicher nicht, ja, aber es ist durchaus ein Bautypus, der, wenn man es richtig macht, also wenn man diese ganze Komplexität der Themen auch in der Planung einbringen kann, Lebenszykluskosten, zum Beispiel Lebensdauer von solchen verwendeten Baumaterialien und ähnliches, nachwachsende Baumaterialien und ähnliches, dann kann es durchaus auch funktionieren. Also ich würde von vornherein keinen Typus ausschließen. Es muss halt der richtige, am richtigen Ort sein und in der richtigen Weise umgesetzt werden. Das gilt genauso für Baumaterialien. Aber man muss sich endlich dem Thema widmen und die Sache zu Ende denken, weil es ist nicht Folgegenerationen gegenüber nicht fair. Wenn wir jetzt günstig schnell etwas bauen, jemand nimmt den Profit, vielleicht ein privater Investor, und die Bevölkerung, die nächsten Generationen und die Allgemeinheit muss mit den Folgekosten dann leben. Wir sehen es ja jetzt auch immer wieder, gerade jetzt nach den Krisen gibt es immer wieder auch Konkurse. Ja? Letztlich ist niemand mehr greifbar, der auch für die Folgekosten von diesen Projekten dann haftbar ist. Und die Bevölkerung letztlich muss es ausbaden. Und die Bevölkerung ist da eigentlich auch schlecht beraten von Entscheidungsträgern in der Politik. Und ein Umdenken passiert jetzt vermehrt, weil es eben einfach auch den Zeitdruck mit dem Klimawandel gibt und mit der Energiekrise und vielen anderen Gründen, die da hineinspielen.
Gebäude sind ja einer der größten Treiber der Klimakrise, wenn sie nicht energieeffizient sind. Jetzt hast du vorher gesagt, eigentlich haben wir 40 Jahre ein bisschen auf die Hänge gesessen und viel zu wenig gemacht, viel zu langsam getan. Erstens, warum war das so und spürst du, dass es jetzt schneller geht?
Ich glaube, es ist heute noch nicht vielen Menschen bewusst, wie schnell es gehen werden muss. Ja, es gibt einerseits den natürlichen Bedarf. Man sieht es mit den Starkwetterereignissen. Jedes Monat ist das heißeste Monat seit Messbeginn in den letzten Monaten. Es gibt aber auch schon gesetzliche Vorgaben, die jetzt greifen. Wir wissen, wir müssen raus aus fossilen Energieressourcen bis zu einem gewissen Datum, je nachdem, bis 2030 oder 2040, je nachdem, wo man schaut. Und wir sehen jetzt auch zum Beispiel mit der letzten Klimaklage, wo diese Pensionistinnen aus der Schweiz auch erfolgreich waren, dass es auch eingefordert werden kann bei Gericht. Das heißt, wenn man jetzt wirklich einen Schaden hat und beeinträchtigt wird durch diese Klimakrise, dann kann man auch die Verantwortlichen vor Gericht ziehen. Und die auch belangen. Und da sieht, das sind dann schon große Hebel, die zusammenkommen, wo man sich nicht mehr auf irgendwas rausreden kann. Ja? Oft redet man sich auch persönlich. Ja? Auch in der Politik redet man sich drauf raus. Naja, ein bisschen wird es schon noch gehen. Ein bisschen umwidmen werden wir schon noch machen können. Gerade in Österreich macht man das ja auch ganz gern, so argumentativ. Naja, so streng brauchen wir jetzt auch wieder nicht sein. Was macht es denn für einen Schaden, wenn es eine Schule ist und so weiter. Aber es ist nicht notwendig. Es gibt Siedlungsgrenzen, die zu definieren sind. Der Freiraum ist zu erhalten. Es ist eine begrenzte Ressource. Das ist uns immer schon klar gewesen. Und augenscheinlich bei Zersiedelungsphänomenen in vielen Gemeinden und Städten, dass das nicht die Zukunft ist. Ja, man kann eben auf gewidmeten Flächen jede Menge noch an sinnvollen Funktionen baulich unterbringen und kann den Bestand damit verbessern, statt mehr Natur in Anspruch zu nehmen.
Jetzt höre ich das wohl, aber ich habe gelesen, wir verbrauchen trotzdem noch jährlich 41 Quadratkilometer Fläche noch dazu. Das ist ungefähr die Fläche von Eisenstadt. Also wir bauen jedes Jahr ein Eisenstadt dazu. Könnte man es jetzt ausrechnen, wann Österreich dann zugebaut ist. Aber das sind dann ein paar Dutzend Jahre und dann ein gewisser Zeitraum, dann ist Österreich zugebaut. Wie können wir es verhindern, dass wir diese Siedlungsgrenzen ständig überschreiten? Denn wir tun es ja ständig. Ich glaube, es gibt überall theoretische Einigkeit, dass es keinen zusätzlichen Bodenverbrauch geben soll. Und du sagst auch, wir können im Bestand auch die neuen Lebensanforderungen erfüllen und vielleicht die zusätzlichen Menschen, die zu uns kommen, aufnehmen. Das geht, aber es passiert nicht. Warum passiert es nicht? Können wir was dagegen tun? Oder spürst du eh Veränderungen an der einen oder anderen Stelle?
Ich bin mir ganz sicher, dass die Veränderung, dass wir mitten in der Veränderung sind schon. Ja, es wird jetzt immer schneller gehen. Man wird auf Maßnahmen setzen müssen, die schon bewährt sind, die sich schon bewährt haben, wie zum Beispiel qualitätsorientierte Vergaben, wo öffentliche Gelder verknüpft nur dann ausgeschüttet werden, wenn eben das qualitätsorientiert geplant ist. Da gibt es verschiedene Methoden, Architekturwettbewerbe ist ein Mittel oder auch Monitoring durch Gestaltungsbeiräte. Das gilt auch für geförderte Projekte. Im geförderten Wohnbau sollte immer ein Wettbewerb ausgeschrieben werden oder andere qualitätssichernde Maßnahmen zur Anwendung kommen, um eben diese Phänomene zu verhindern. Gestaltungsbeiräte zum Beispiel können in Gemeinden und Städten aktiv sein. Die beraten, die haben Fachkompetenz. Und so kann sich auch die Politik auf die berufen und mit fachlichen Argumenten, mit jenseits von jeder Emotion, auch der Wählerschaft, der Bevölkerung, diese wichtigen Themen auch näher bringen, ohne dass sie vielleicht dann bei der Wahl dafür einen Denkzettel präsentiert kriegen. Inzwischen ist es ja so, dass ich auch beobachten kann, dass in den Wahlen das eher umgekehrte Phänomen jetzt zu beobachten ist, dass eben die Leute langsam schon sich bewusst sind, dass Handlungsbedarf akut besteht und dass zu wenig getan wird. Und da gibt es eben den Denkzettel dann auch dafür.
Du hast vorhin von Qualitätskriterien im Bau oder im Bauen gesprochen. Sind Klima- und Umweltansprüche in diesen Qualitätskriterien ausreichend berücksichtigt?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil das auseinander zu dividieren, also Baukultur und soziale Aspekte, die nachhaltig sind, die wichtig sind für die Nachhaltigkeit und die ökologischen, das ist eigentlich ein grundsätzliches Problem, das wir in der Vergangenheit verfolgt haben. Wir haben viele Jahre mit Förderungen und Vorschriften nur darauf geachtet, die Gebäudehülle, also die Wärmedurchgangsqualität der Gebäude zu verbessern und die Technik zu verbessern, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. Es ist aber genauso wichtig, dass eben auch die soziale Nachhaltigkeit beachtet wird. Und da ist eben der Wohnraum für alle ein Thema. Also leistbarer, qualitätsvoller Wohnraum, genauso wie die Qualität der Baukultur eine Rolle spielt. Am liebsten wohnt man ja in einem Haus, das man schätzt, das man schön findet. Und damit ist auch die Nachhaltigkeit von diesen Gebäuden viel eher gegeben, weil sie besser gewartet werden, weil sie länger halten bleiben, weil sie auch umgebaut, saniert werden, adaptiert werden für zukünftige Funktionen. Und insofern ist, glaube ich, das genauso wichtig. Und man sieht es auch in verschiedenen politischen Formaten, die jetzt auf uns zukommen. Zum Beispiel ist vor einigen Jahren die Davos-Deklaration unterschrieben worden, wo alle Kulturminister Europas eben die Baukultur, sich der Baukultur wieder verschrieben haben, um eben auch nachhaltige Themen damit umsetzen zu können.
Auf der einen Seite wollen wir ja ökologisch wertvolle, auch lebenswerte Gebäude bauen. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder das Argument, die wahnsinnigen Grünen und Ökofuzzis, die treiben die Standards so in die Höhe, dass die Gebäude so teuer werden, dass sich das niemand mehr leisten kann. Ist das wahr, dass diese Klima- und Umweltkriterien die Kosten so in die Höhe treiben?
Das kann man sicher sagen, dass es nicht wahr ist. Die Kostentreiber sind ganz andere Faktoren. Also zum Beispiel ist die Spekulation ein wichtiger Faktor, also die Grundpreise, auch die Immobilienpreise. Also da ist auch ein Punkt, wo man ansetzen muss. Ja, Leerstand zum Beispiel darf nicht ein Geschäft sein. Ja, man baut, man verbraucht Energie und verbraucht Ressourcen und hat dann einen Leerstand, den man vielleicht auch noch mitfinanziert als öffentliche Hand über die Infrastruktur, die damit geschaffen wird. Dämmen und besser nutzen von Bestand ist immer sinnvoll. Ja, also ist kein Kostentreiber. Ein anderer Kostentreiber ist vielleicht auch überschießende Regelwerke, Normen, die unnotwendig aufgeblasen sind, immer noch komplizierter werden. Wir als Architektinnen und auch als Ziviltechnikerinnen sehen das ja dauernd. Der Abstand, wie schnell Normen herauskommen, wird immer kürzer, das wird immer umfassender. Man muss immer komplizierter und damit auch teurer bauen. Und gerade wenn man den Bestand erhaltet und adaptiert, dann sieht man das auch ganz gut. Ja, da sind über 100 Jahre Treppen, zum Beispiel in Wien ganz häufig, haben sehr gut funktioniert, waren sicher. Und heutzutage könnte man dieselbe Treppe gar nicht neu bauen, weil die Bestimmungen das nicht zulassen. Beziehungsweise hat man sogar so absurde Situationen, wo man Gebäude adaptiert und aufstockt, also auch mehr Nutzfläche damit schafft im bestehenden Siedlungsraum und dadurch das bestehende Gebäude mit Türbreiten oder Treppenläufen nicht mehr zulässig wird, weil man den heutigen Standard anwenden muss. Also das sind sinnlose Regelwerke, die wir auch in unserer Beschäftigung mit oder unserem Input auch bei diesen Normenausschüssen versuchen zu verbessern im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne der Nutzbarkeit vom Bestand.
Aber ihr seid ja auch eine Interessenvertretung. Und wenn euch das nicht gelungen ist, habt ihr was falsch gemacht, oder?
Wir haben in ganz Österreich ungefähr 9000 Mitglieder. Also wir sind eine relativ kleine Gruppe im Vergleich zu diesen großen Interessensgruppen wie Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung und so weiter. Und auch, gerade wenn es um Regelwerke geht, haben wir einen kleinen Input, weil unsere Leute, die dort drin sitzen, machen es ehrenamtlich und gegenüber sitzen Vertreter von zum Beispiel industriell hergestellten Produkten, die ganz genau wissen, wie sie die Normen beeinflussen müssen, um ihre zum Teil durchaus sinnvollen Produkte an den Mann zu bringen und an die Frau. Allerdings halt ist die Frage, in welcher Relation macht man das? Ja, Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel auf einem Flachdach oder was den Blitzschutz angeht oder auch Barrierefreiheitsthemen, die müssten eben immer gesamtheitlich betrachtet werden und das versuchen wir auch einzubringen.
Ganz viele Menschen wünschen sich ja, dass sie Eigentum haben, eine eigene Immobilie. Dass sie jetzt irgendwann schaffen, so das Häusel bauen und die eigene Wohnung haben. Ist das eigentlich noch ein zeitgemäßes Konzept?
Also ich würde grundsätzlich das nicht ausschließen. Ich glaube, es braucht parallele, wir sind ja vielfältige Gesellschaft, es braucht parallele Lebenskonzepte. Jeder soll selber entscheiden, wie er das macht, aber es sollte nicht zum Schaden des und der anderen erfolgen. Also wenn man gerne mit Garten und Haus leben möchte, dann gibt es auch eben Konzepte wie den verdichteten Flachbau, wo das auch möglich ist, ohne dass man großen Flächenverbrauch hat, einen Bodenverbrauch. Das sollte Grundbedingung sein. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr viele Passivhäuser auf der grünen Wiese gesehen. Für mich ein absolutes Negativbeispiel. Das bringt nämlich wenig, wenn das Haus wenig Energie oder gar keine Energie braucht, wenn ich dann mit zwei Autos dorthin fahren muss. Ja. Und da ist, glaube ich, der Ansatz, ist eben das gesamtheitlich zu betrachten, Siedlungsräume zu betrachten, nicht nur das einzelne Haus. Das einzelne Haus als solches ist noch oder das Eigentum ist nicht grundsätzlich etwas, was uns da Probleme macht, sondern die Tatsache, dass es eben unkoordiniert, ungeplant ist, dass man dann auch die Straßen dafür errichten muss, ein riesiges Straßen- und Infrastrukturnetzwerk, das die öffentliche Hand ja auch finanzieren muss, die Schulen und die Kindergärten und alles, was es dafür braucht, die müssen ja auch errichtet werden. Während wenn man in einem Siedlungsraum das unterbringt, sinnvoll, dann sind diese Dinge ja schon da. Also man spart sich als Gesellschaft und als auch als Kommune etwas, wenn man klug plant und es wird eine höhere Qualität haben am Ende.
Du hast jetzt was mitgebracht, auch was ihr fordert, weil ich frage mich immer, was braucht es denn eigentlich, dass wir so bauen, dass das Leben jetzt in der Stadt oder am Land oder in den Übergangsräumen, dass das wirklich lebenswert ist und dass da Freude macht zu leben. Was sind denn eigentlich so die Kriterien, die ihr da anlegt? Oder was würdet ihr eigentlich aus euren Forderungen jetzt da ableiten? Was soll die Politik tun oder was soll die Gesellschaft tun? Wie sollen wir bauen?
Die Bundeskammer hat eigentlich in diesem Dokument als ein Positionspapier zur Nachhaltigkeit versucht, diese ganze Komplexität gut zu gliedern. Es gibt da verschiedene Themenkreise, die da in diesen vier Fällen abgebildet sind. Österreich ist fertig, bebaut, fossile Zeitalter geht zu Ende, Wegwerfunkultur beenden und die Lebensqualität und die Chancengleichheit sichern. Also das sind soziale Themen, die wir auch schon besprochen haben. Und da gibt es ganz viele Vorschläge, die da drin liegen, die man damit abdeckt, wie zum Beispiel diese Ziele eben erreichbar sind, wie dass man eben nicht weiter Boden verbraucht oder mehr auf Sanierung setzt und Ähnliches.
Gibt es eigentlich Beispiele, bestimmte Städte, Regionen, Länder, die da schon gut vorangeschritten sind und Beispiele gesetzt haben, wo man sagen kann, hey, die machen das echt cool? Fällt dir da was ein? Gibt es da welche?
Ja, es gibt Best-Practice-Beispiele, gibt es viele, die werden auch erfasst, zum Beispiel bei New European Bauhaus, dieses Konzept, das die Präsidentin der Union damals in ihrer Rede zur Union auch ausgerufen hat, dass es eben neben der Nachhaltigkeit, die wir verfolgt haben, schon über den Green Deal früher, auch soziale und baukulturelle Aspekte gibt, die zu verfolgen sind. Und ein Best-Practice-Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich eine Stadt anschaut wie Kopenhagen, wo es deutlich mehr Leute gibt, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrädern oder zu Fuß in die Arbeit gehen oder die Kinder in die Schulen bringen und so weiter. Da sieht man ganz klar, das ist nicht eine Stadt, die im Süden liegt, da ist das Klima auch nicht freundlicher wie bei uns, aber die schafft es eben mit Maßnahmen oder auch Amsterdam. Inzwischen gibt es auch ganz viele andere Beispiele in Spanien und in ganz Europa. Und diese Beispiele muss man studieren und sich auch Mut machen, ja, im Sinne dafür, dass man die Veränderung auch umsetzen kann, dass man das schafft als Einzelperson, aber auch als Gesellschaft.
Schön, das ist mutmachend.
Das Mutmachen ist extrem wichtig. Also das Bewusstseinsbildende an dieser ganzen Thematik ist ganz wichtig. Viele Leute verstehen, dass wir handeln müssen, sind aber grundsätzlich in einer Abwehrhaltung. Vielleicht glauben sie ja nicht, dass es notwendig ist, aber wir sehen auch bei den Wahlen, dass sich die Gesellschaft da einfach sehr spaltet. Ja. Und viele haben einfach Ängste, dass es Veränderungen bedarf. Das macht grundsätzlich nervös. Ja. Und ich glaube, das Mutmachen ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man den Leuten erklärt, ja, wir haben früher auch nicht alle Gastherme gehabt. Und man hat Gasleitungen gebaut und Gasthermen, Millionen Gasthermen installieren müssen. Und das hat man auch geschafft. Wir werden auch diese Wende schaffen.
weg von den Gasthermen.
Nachhaltig zu wirtschaften, nachhaltig Strom zu produzieren und auch unabhängig zu sein von Terrorregimen und autoritären Regimen und auch freier zu sein im Endeffekt von dieser Abhängigkeit. Und das werden wir schaffen, das ist gar keine Frage. Es geht nur leichter, wenn man früher anfängt und nicht immer wieder wartet und rauscht.
Ich höre schon, du bist da sehr optimistisch, was ja immer gut ist, weil wir kommen immer am Ende zu der Frage, schaust du optimistisch in die Zukunft?
Also ich bin grundsätzlich sehr optimistisch immer schon gewesen, auch in dieser Angelegenheit. Aber inzwischen muss man echt Sorge haben, weil man weiß ja nicht, wie arg das Klima kippen wird. Ja, also es kann durchaus uns in ganz wenigen Jahren schon mit ganz groben Auswirkungen können wir konfrontiert sein. Und ob wir das noch schaffen, das ist dahingestellt. Das werden wir sehen, ja.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit so einem Zauberstab Maßnahmen zu setzen. Du könntest einfach durchsetzen, das Parlament steht zu 100% hinter dir, die Landesregierung, die Landesparlamente. Was wären die Maßnahmen, die du im Bereich des Bauens umsetzen würdest?
Ich glaube, die Maßnahme wäre das Denken, also das Bewusstsein der Bevölkerung so weit zu bringen, dass man diese Maßnahmen einfach setzen kann. Das wär wirklich der große Hebel, den wir brauchen. Es geht nicht um die Hardware, um die Gebäude wirklich, weil das ist alles machbar. Aber die Leute mitzunehmen, ja, dass sie das gerne, diesen Schritt machen, dass sie gerne mal probieren, das Auto stehen zu lassen und einfach mal den Weg anders zu gehen und vielleicht nicht nur einmal und dann die unmittelbare Entscheidung treffen, sondern vielleicht eine ganze Woche und sich überlegen, hat es nicht vielleicht doch eine Qualität, wenn ich über Radwege durch die Stadt fahre, statt dass ich mich mit den anderen in einen Stau stelle.
Zum Schluss, wir haben immer die Frage, den Tipp am Freitag. Was ist ein Tipp, den du den Zuseherinnen und Zuhörerinnen geben würdest, irgendwie bezogen auf dein Thema oder auch irgendein anderer, wo du sagen würdest, da können wir eine lebenswertere Zukunft für uns alle schaffen.
Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
Mein Tipp wäre Ökostrom Podcast schauen.
Und Dankeschön.
Und das Positionspapier der Bundeskammer lesen. Das sind meine Tipps.
Herzlichen Dank, Daniel, dass du da warst. Es war sehr spannend, auch mal zu hören, wie es so im Bau, in der Architektur, in der Ziviltechnik zugeht, was man da für Klima- und Umweltschutz auch tun kann. Und diese Gedanken, ich finde das total interessant. Es war mir nämlich nicht bewusst, dass wir trotz der Veränderung, die wir haben in der Gesellschaft, die wächst, die verändert sich, die verschiebt sich, die geht von einem Ort an den anderen, dass wir doch mit der Infrastruktur, die wir bereits haben, eigentlich gut wirtschaften können, die immer wieder verändern können, ohne dass wir zusätzliche Flächen brauchen, ohne dass wir in die Natur eingreifen, dass man da doch viel schaffen kann.
Das ist vielleicht wirklich schwer vorstellbar, aber wir haben so viel gewidmete Flächen. Wir können noch sehr viele Leute aufnehmen und weiter bauen, bevor wir wieder weitere Flächen in Anspruch nehmen müssen.
Sehr schön. Danke für deine Ausführungen und Erläuterungen. Und danke auch an euch, die ihr zugehört und zugeschaut habt. Es war wieder ein für mich zumindest großes, sehr stark bereichernder Talk. Es ist immer total spannend, einfach verschiedene Perspektiven auch zu erleben. Also herzlichen Dank an dich, Daniel, und herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.